Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Heute als Gast dabei ist Hans-Peter Neeb, auch HP genannt, der Vertriebsenabler. Er hilft Unternehmen beim Thema Wachstum durch Vertriebsstrategie. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, HP. Schön, dass wir es geschafft haben, zusammenzukommen. Wir waren ja schon einmal zumindest im Call.
Genau. Grüß dich, Florian. Das freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Danke.
Ja, sehr schön. Im Vorgespräch haben wir schon so ein bisschen, sag ich mal, die Leitplanken ausgelotet, wo es hingeht. Video in der Account Journey. Und da hatte ich schon gesagt, Account Journey sagt mir jetzt gar nichts. Ich denke eher an Customer Journey. Und dann hast du mich direkt auch darüber informiert, wo der Begriff eigentlich herkommt.
Sehr gerne, da sage ich gerne was zu. Also Customer Journey, B2B Customer Journey passt natürlich auch. Wir wollten im Ganzen ein bisschen einen prägenden Begriff geben und da die Expertise jetzt von mir auch aus dem Key Account Management kommt, ich habe da vor vielen, vielen Jahren meine ersten Schritte machen dürfen, haben wir das Ganze unter dem Titel Account Journey gefasst. Und da geht es einfach darum, dass wir Account-Management-Strategien, Account-Management-Techniken anwenden können im B2B-Vertrieb. Ohne jetzt einmal die große Büchse aufzumachen und alles kompliziert zu machen, sondern mittelstandsfähig, mittelstandslike einen Prozess vorschlagen und dort auch Werkzeuge haben, damit B2B-Vertrieblerinnen und Vertriebler erfolgreicher sein können, weil sie einfach diese Denkweise aus dem Account-Management mitnehmen und dort zum strategischen Partner auf Augenhöhe werden können gegenüber ihren Kunden.
Mhm. Dazu hast du auch eben im Vorgespräch was sehr Schönes gesagt. Der Unterschied zwischen den USA und Deutschland. In Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Das ist ja auch etwas, was jetzt vor allen Dingen ja für Unternehmen im Mittelstand gilt.
In der Tat, das sollte eine Zustandsbeschreibung sein. Ich habe das große Vergnügen gehabt, mit sehr vielen Amerikanern arbeiten zu dürfen, auch vor vielen, vielen Jahren, damals als ich im internationalen Konzern war und durfte mir als junger Mensch eine Menge Dinge abgucken und habe festgestellt, das ist etwas, was wir in Deutschland gar nicht kennen. Und darum sage ich immer mit einem zwinkernden Auge, in Amerika studiert man Vertrieb, in Deutschland landet man im Vertrieb. Also es gibt in Deutschland wirklich den Studiengang Sales. Das kannte ich früher auch noch gar nicht. Und in Deutschland studierst du ja BWL oder meinetwegen im technischen Bereich Ingenieurwesen und gehst dann in den Vertrieb, entwickelst dich weiter. Es gibt auf der anderen Seite hunderte von Marketing-Lehrstühlen, aber Vertrieb kann man wahrscheinlich nur an einer Handvoll von Lehrstühlen wirklich studieren. Es gibt keine Vertriebsausbildung in der Breite. Also es gibt ganz hervorragende Vertriebler, die das sensationell machen, die es auch in der DNA richtig machen, aber es gibt in dem Sinne keine Methodik, die in der Breite vorhanden ist. Und wir haben diese Konzepte Account Journey, diese Account Journey Strategie entwickelt in den letzten paar Jahren, mittelstandsfähig gemacht, implementiert, erfolgreich implementiert und haben dem Ganzen und dann eben auch diesen Rahmen gegeben, eben als Account Journey. Und das sind diese Key Account Management Strategien im B2B-Vertrieb.
Mhm. Ja, ist spannend, weil ich habe gerade nur so ein bisschen überlegt, ich beschäftige mich jetzt seit 4 Jahren mit dem Thema Vertrieb, wobei so richtig aktiv erst seit 3 Jahren. Also auf uns, unseren Unternehmen bezogen und auch damit ich es einfach verstehe. Und weil seit 1,5 Jahren eigentlich ein Großteil meiner LinkedIn-Blase, wie es ja so schön heißt, aus Vertrieblern und Marketingleuten, Menschen besteht, was ich total spannend finde, weil ich sag mal, durch die Beschäftigung mit dem Thema Vertrieb ich festgestellt habe, warum ich 16 Jahre vorher nicht den Erfolg hatte mit meinem Unternehmen, den ich gerne gehabt hätte. Und das Interessante ist natürlich, wenn man nicht im Thema drin ist, wie ich das ja nicht war, lernt man vor allen Dingen erstmal die bekannten und großen Namen kennen, die ja allerseits bekannt sind, wie ein Dirk Kräuter oder ähnlich. Und das Interessante ist, auf verschiedenen solcher Seminare habe ich immer wieder das Gleiche gehört, dass die alle so angefangen haben, dass sie gar nicht irgendwie Vertrieb gelernt haben, sondern in den 90er Jahren irgendwie hieß, du bist jetzt hier im Außendienst, Vertrieb, mit dem Motto, hier sind die gelben Seiten, hier ist der Autoschlüssel, später dann hier ist das Handy, fahr mal hin und mach. Mhm. Also so ist bei fast allen, auch, wen habe ich letztens noch gesehen, Holger Bröhr, kennst du ja wahrscheinlich auch von LinkedIn, Boiler Room, den Podcast, der erzählte bei Mannesmann genau dieselbe Story, hatte keine Ahnung und es gab auch keine so richtigen Vertriebstrainings, die kamen dann irgendwann später. Und das hat mich so ein bisschen irritiert. Denn mich selber hat das Thema auch kürzlich insofern betroffen, da unser jüngster Sohnemann nach seiner mittleren Reife sich überlegt hat, was er machen möchte. Und halt, als ich ihm vom Thema Vertrieb erzählte, meinte, ach ja, mit Menschen kann er nämlich sehr gut, so Kommunikation, aber er kann sehr gut zuhören, was ja ein ganz wichtiger Punkt beim Vertrieb ist. Und dann haben wir versucht, irgendwie eine moderne Vertrieblerausbildung, aber schon so als Ausbildung, der braucht eine Struktur ein bisschen noch in seinem Alter, zu finden. War sehr schwierig. Letzten Endes haben wir dann irgendwie eine Einzelhandelskaufmann, Verkäufer in irgendeinem Geschäft rauskristallisiert. Und da hat er natürlich, also nein, da hat er nicht natürlich, sondern da hat er keinen Bock drauf. Der ist jetzt 18 und hat da ganz andere Visionen. Und das ist interessant, weil ich habe nichts gefunden, ad hoc, von klein auf jetzt in solche Strukturen, in denen du tätig bist oder in denen meine Vertriebskontakte bei LinkedIn, die ich kenne, tätig sind, reinzusteigen. Und ja, das ist, finde ich, sehr interessant in Deutschland.
Ja, ich habe festgestellt, im Vertrieb ist eine Methodik wichtig. Ja, also wenn ich jetzt von Vertrieb spreche, spreche ich wirklich vom B2B-Vertrieb und an der Stelle vor allen Dingen von erklärungsbedürftigen Dienstleistungen oder beratungsintensiven Produkten. Ja, also wenn du ein Commodity-Produkt hast, was Standard ist, Höhe, breite Länge und einen Preis dran, dann hast du das Produkt oder hast es nicht, dann brauchst du jetzt nicht irgendwie groß Vertrieb machen. Und das heißt also, sagen wir, bei erklärungsbedürftigen Dienstleistungen, beratungsintensiven Produkten ist gerade diese Methodik wichtig, um den Kunden zu verstehen. Du hast es eben sehr schön gesagt, zuhören ist wichtig, da bin ich ein großer Freund davon, von dieser Aussage. Es wird ja leider oft gesagt, im Vertrieb muss man gut reden können. Da bin ich kein Freund von dieser Aussage, denn zuhören ist wichtig und wir sind mit zwei Ohren, einem Mund auf die Welt gekommen und in diesem Verhältnis sollten wir es auch bitte nutzen. Ja, also erst zuhören, dann verstehen und dann können wir reden, weil dann wissen wir, worüber wir reden sollen, was für den Kunden relevant ist, weil das ist ja das Entscheidende. Die Kundenrelevanz muss da sein und dadurch muss ich den Kunden erstmal verstehen. Ich muss verstehen, was will der, wo will der hin, welche Ziele, welche Strategie, warum sitzen wir eigentlich hier? Was ist der Anlass? Was ist der Auslöser? Was hat zum Beispiel der Kunde vielleicht vorher schon versucht und ist gescheitert? Warum sucht er einen neuen Ansatz? Wie möchte er das gerne machen? Wo ist er unterwegs? Und was ist zum Beispiel auch das Buying Center? Was sind zum Beispiel auch die Menschen, die auf Kundenseite alle involviert sind? Was haben die für eine Rolle? Was haben die jeweils für eine Agenda? Das muss man verstehen. Und da kann zum Beispiel diese Account Journey in 10 Schritten zum Erfolg kommen, sehr hilfreich sein, weil man schrittweise eben den Kunden durchleuchtet und besser versteht und da eben auch seine Fragen Listen hat oder Checklisten hat, die man sukzessive eben abchecken kann. Und so kommt man zu diesem Perspektivwechsel. Denn am Ende des Tages sage ich ja auch immer, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Und darum geht es. Ich möchte ja gerne auf Augenhöhe, als strategischer Partner auf Augenhöhe kommen mit dem Kunden, in dem Sinne, dass ich ihn verstehe, dass ich ihm dann sagen kann, welchen Mehrwert kann ich denn eigentlich ihm stiften und wie kann er dadurch seine Ziele erreichen, seine Strategie umsetzen. Aus meiner Sicht ist das ein entscheidender Aspekt, weil dann macht es beim Kunden Klick und er weiß, warum kauft er mich und was kauft er eigentlich, was ist der Mehrwert, den er kauft. Und das ist Sinn dieser ganzen Strategie und dieser Methodik, dieser Account Journey.
Spannend, denn an vielen, vielen Punkten, die du genannt hast, dachte ich mir, kann man mit Video sehr gut machen.
Stimmt.
Was ja auch so unsere Klammer so ein bisschen bei dem Thema ist. Denn es wird im Vertrieb ja immer noch viel zu wenig eingesetzt. Ich rede jetzt nicht von dem Standard Teams Call oder Ähnlichem, sondern die nächste Stufe. Wo würdest du da Möglichkeiten sehen und wo siehst du einen Bedarf und was bräuchte ein guter Vertriebler, sagen wir mal jetzt im Mittelstand, gehobener Mittelstand, erklärungsbedürftige Produkte, entsprechend auch hochpreisige Produkte, wo sich dann auch der Aufwand in Anführungsstrichen lohnt. In welchen Bereichen wäre da Video wichtig und was bräuchte man dafür?
Stimmt, ja, gute Frage. Natürlich, das Thema Video ist in den letzten paar Jahren stärker hinzugekommen. Klar, durch diese ganze Pandemie-Thematik, aber auch nochmal durch den Fortschritt der Technologien, die wir haben. Ich halte das für eine extrem wichtige Beimischung. Ich bin großer Freund von hybriden Arbeiten. Ja, also im richtigen Moment die richtige Begegnung oder das richtige Tool nutzen. Und gerade im Vertrieb, neben dem Teams-Call, den du angesprochen hast, oder Zoom, kommen natürlich so Aspekte zum Tragen wie das Webinar, ja, wo ich einfach Kundeninteressenten in einem Gespräch habe. Themen teile oder einen Austausch habe oder zum Beispiel ein Produktvideo in dem Sinne, wo ich Themen erklären kann, erläutern kann. Das sind vielleicht Formate, die gerade im Vertrieb eine Rolle spielen. Und was braucht man dazu? Aus meiner Sicht zwei Dinge. Also erstens mal Übung, ganz einfach. Man muss auch mit dem mit dem Medium, mit der Herangehensweise erstmal vertraut sein. Und in dem Sinne fängt ja jeder mal an. Und wenn man das einfach ein paar Mal ausprobiert hat, dann hat man da entsprechend mehr Übung erstmal, ja, dass man da einfach mit umgehen kann. Video ist an sich ja schon ein bisschen ein anderes Medium, obwohl der Inhalt ja doch das dasselbe sein soll. Mhm. Und das ist der zweite Punkt, eben auch eine sinnvolle Methodik, Herangehensweise, die ist hilfreich. Ob ich mit dem Kunden in einem Raum sitze oder dann tatsächlich ein Videocall mache oder ein Webinar mache, an der Stelle ist ja wichtig zu überlegen, erstens, wer ist meine Zielgruppe? Wer sitzt mir gegenüber? Also persönlich oder auf der anderen Seite der Kamera? Zweitens, was will ich eigentlich erreichen? Was ist sozusagen vom Ende her gedacht, am Ende des Videos oder am Ende des Videocalls? Womit soll denn der Kunde rausgehen? Mit welchem Gedanken? Ja, das vorhin nochmal so aufgegriffen, macht es den Kunden leichter zu kaufen? Und dann brauche ich den Weg dorthin, also dass ich tatsächlich die Punkte gehe, um den Kunden abzuholen, wo er sagt, ja, verstehe ich, ist richtig. Und auch da gibt es zwei Herangehensweisen. Also zum einen natürlich mal thesenbasiert, wenn ich die Zielgruppe kenne und da auch meine Erfahrungswerte habe. Was sind denn so typische Fragen beim Kunden? Was sind denn so typische Vorstellungen im Kopf? Was sind so klassische Barrieren, die der Kunde im Kopf haben kann? Und dann habe ich schon mal die Punkte, die ich schrittweise ablaufen kann und gehen kann, um da mal die Informationen zu teilen. Oder dann in einem Live-Meeting habe ich die Möglichkeit, darüber hinaus natürlich konkret Fragen stellen zu können und da nachzuhaken. Und da bin ich zum Beispiel ein ganz großer Freund davon, den Kunden nicht nur viel zum Reden kommen zu lassen, sondern sehr früh zum Reden kommen zu lassen. Wir haben es ja klassischerweise bei uns in der deutschen oder kontinentaleuropäischen Kultur oft so, dass wir uns erstmal vorstellen, erzählen, wer wir sind und was wir machen und so weiter und so fort. Das ist im Angloamerikanischen gar nicht so. Da wird das sehr, sehr knapp gehalten und man ist sofort in dem Thema, lieber Kunde, was möchten Sie denn? Was brauchen Sie denn? Ja, also man ist sehr schnell dran, den Kunden zum Reden bringen zu können und herauszufragen, herauszudeuten, was möchte der Kunde erreichen. Das hat einen ganz wesentlichen Vorteil, weil ich nämlich dann nachher in meiner Antwort, in meiner Kommunikation sehr spezifisch drauf eingehen kann. Und ich kann die 80-90% weglassen, die nicht relevant sind. Und ich kann mich auf die 10-20% konzentrieren, die der Kunde mir eben genannt hat. Und wo der Teil meines Angebotes oder unseres Angebotes matcht mit seinen Zielen und seiner Strategie. Darauf kann ich mich konzentrieren. Das erspart zum einen wesentlich Zeit und zum anderen ist das wirklich auf den Punkt. Und da haben beide Parteien dann eben einen wesentlichen Mehrwert an dieser Stelle. Und das ist einfach so ein bisschen so eine methodische Vorgehensweise, damit man mehr Erfolg hat, sowohl im persönlichen Gespräch als auch zum Beispiel im Video.
Mhm. Weil du es gerade angesprochen hast, Webinare ist ja im Prinzip ein Format, was auch ähnlich sich oder was auch anders aufgebaut als Stream auch laufen kann. Also das finde ich zum Beispiel total spannend. Ich weiß, es ist in den USA, ja, ich meine, es wird ja seit Jahrzehnten schon genutzt, heißt dann Shopping-TV. Mhm. Aber im B2B-Bereich gibt es das halt auch seit Jahren schon von vielen Unternehmen, die einfach regelmäßige Livestreams machen, wo sie entweder Produktneuerungen vorstellen oder irgendwelche Masterclasses oder How-To zu den Produkten.
Genau.
Und also ich kenne es aus meiner Kernbranche, meine ursprünglich aus der Musikindustrie, also Musical Instruments. Da ist es normal mittlerweile, auch schon seit vielen, vielen Jahren, vor Corona schon, dass halt Hersteller von Software regelmäßig irgendwelche Streams machen oder dann das in kleinen Teilen als Videos bei YouTube hochstellen, Produkte vorstellen. Im Prinzip das, was Apple ja auch schon seit keine Ahnung wie viele Jahren macht mit ihren Keynotes. Das machen viele, viele amerikanische Firmen auch schon, kleinteiliger. Und wenn ich darüber mit Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand in Deutschland spreche, dann gucke ich da nur in ganz große Augen und offene Münder. Oh, das geht, wie kann man das machen? Oder bringt das was? Also natürlich bringt das was. Wo kriege ich denn ein direkteres Feedback von meinen Kunden? Und zwar nicht nur von einem in einem 1-zu-1-Call, und wie du es eben angesprochen hast, oder in einem Webinar, sondern in etwas, was regelmäßig stattfindet, wo man vorher vielleicht als Kunde auch schon weiß, okay, jetzt ist wieder, was weiß ich, Donnerstag, bla bla bla, ne, irgendwie so ein Tag, man weiß, genau. Donnerstag 18 Uhr macht die Firma AB jede Woche irgendwie Zwischenstand von Produktentwicklung oder sonst was. Das ist ja nochmal ein bisschen anderes Format und bedarf auch nicht an solchen Commitments wie jetzt ein Webinar, wo man sich ja meistens vorher anmelden soll.
Ja.
Ja, das ist ein großer Mehrwert, ne?
Ja, und gerade so ein Live-Austausch finde ich total wichtig. Also wir hatten letzte Woche jetzt mit einer Softwarefirma, einem App-Entwickler-Partner auch ein Online-Kunden-Event, Die haben verschiedene Kunden eingeladen oder Interessenten und hatten da auch eine Agenda am Vormittag, um so ein bisschen neue Themen reinzubringen, hatten ein paar Experten, Speaker dabei, aber vor allen Dingen, es wurden Anwendungsfälle gezeigt und das halte ich für extrem wichtig. Also nicht so diese allgemeine Demo, sondern wirklich konkrete Anwendungsfälle. Wie wird das hier gemacht? Wie wird das da gemacht? In der Branche sieht das so aus. In der Branche sind die und die Spezifika relevant und so hole ich tatsächlich, sagen wir mal, meine Zuhörer im Rahmen so einer Websession wesentlich besser ab, weil ich in Use Cases, Beispiele, Fälle zeige, wo sie sich selber wiederfinden. Das ist ja ihre Praxis, wo sie sagen, ah, so ist das, okay. Und dann fängt beim Kunden tatsächlich auch an, dieses Weiterdenken. Und der nächste Schritt ist der und dann ist der. Und wie mache ich das eigentlich? Und in dem und dem Fall, was müssen wir da machen? Und so rege ich den Kunden zum Nachdenken an. Und dann kommt bei ihm ja auch so dieser Gedankenprozess, dann können wir uns ja hier professioneller aufstellen, haben eine bessere Leistung oder wir können da effizienter sein oder Kosten sparen oder Zeit sparen. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte beim Kunden. Dieses gedankliche Involvement, sich mit der Materie auseinanderzusetzen und für sich schon mal zu überlegen, wo kann ich das einsetzen und wo kann das, welche Verbesserungen auch haben, zum Beispiel jetzt diese Software oder diese App. Und das ist ja schon mal ideal, weil dann bin ich ja schon 2, 3 Schritte weiter beim Kunden und kann ihm ja sozusagen helfen, sein Zukunftsszenario zu zeichnen, sein Zielbild zu zeichnen in der Zukunft. Und dann ist es bis zum Abschluss ja schon gar nicht mehr weit.
Mhm. Ist wie die berühmte Frage, stellen wir uns mal vor oder mal angenommen. Nur halt in live und in Farbe und mit echten Bildern.
Und der große Vorteil. Entschuldige, der große Vorteil ist bei so einer Videosession, um jetzt mal die Vorteile mal zu unterstreichen, ich kann ja mehrere Partner im Raum haben, ich kann mehrere Branchen im Raum haben, ich kann mehrere Kunden, solange sie keine Wettbewerber sind, mehrere Kunden aus unterschiedlichen Branchen haben, dann ist es am einfachsten, ja, weil man offen spricht. Manchmal ist es ja auch so in der Branche, dass man da sehr offen über Dinge spricht, so ein Erfahrungsaustauschkreis hat an der Stelle. Und das ist extrem wichtig, weil dann hat man mal einen Beispielfall von einem anderen Kunden gehört und kann das auf sich transformieren. Und das ist natürlich sehr, sehr wertvoll dann. Das hast du ja im Live-Szenario gar nicht. Du hast ja ganz selten mal in einem Raum mehrere unterschiedliche Kunden im Videocall. Funktioniert das? Da ist das gelebte Praxis.
Das ist auch wieder etwas, weil ich höre ja regelmäßig, wenn ich mit dem Thema präsent bin, sei es jetzt bei LinkedIn mit Beiträgen oder auch in Gesprächen, Diskussionen, immer den Einwand von Vertrieblern, sag mal, gerade denen, die so eher die konservativen Methoden, ne, also man muss zum Kunden rausfahren, bevorzugen. Ja, definitiv, ich bin ja kein Vertriebler, ich gehe ja eher von der Kundenseite ran. Was würde ich wollen? Also ich möchte jetzt nicht wollen, wenn ich jetzt Interesse, sagen wir mal, ich würde jetzt ein Abo machen wollen für einen professionellen Laser. Drucker, Kopierer, ne, so eine richtige Industriemaschine, weil wir hier jetzt durchballern ohne Hände und Sachen drucken müssten. Ich möchte keinen Vertriebler hier haben. Ich möchte mich erstmal ein bisschen informieren bei den großen Playern oder vielleicht auch bei deren Vertrieben. Was geht da so? Worüber reden wir überhaupt? Richtig. Weil wenn der herkommt und sagt, ja, das kostet im Monat 500 Euro, dann sage ich, brauchen wir gar nicht drüber reden. Muss ich mir was anderes überlegen, weil dafür würde ich nicht 500 Euro, also nur als Beispiel.
Genau.
So, und diese Art Kaufverhalten erlebe ich halt sehr häufig. Das kenne ich aus meiner Branche sowieso, aber auch bei Jüngeren, die erstmal sagen, ich möchte mich erstmal informieren, ganz grob, und möchte nicht sofort, dass da einer mit der Keule kommt und mir die Prospekte auspackt und hier irgendwie erstmal eine halbe Stunde mir die Ohren volltextet. So, und das ist der Punkt. Das ist ja noch, bevor ich mit einem Kunden konkret im Videocall bin. Und das ist etwas aufgrund der fehlenden Erfahrung damit, weil es halt immer noch verglichen mit der Menge an Unternehmen in Deutschland keiner macht, muss man einfach mal sagen. Natürlich gibt es Unternehmen, die sowas machen, aber es sind verschwindend geringe Anzahl, ist das, gibt es natürlich da Vorbehalte. Aber das ist etwas, das kriegst du im Präsenzkontakt nicht hin und das ist auch kein Telefoncall. Ich möchte auch keinen Telefoncall haben.
Ja, genau, richtig. Ja. Also du hast es ja richtig beschrieben aus meiner Sicht. Das ist ja exakt so ein typisches Kundenszenario. Als Mensch möchte ich mich gerne erstmal orientieren und dieser Trend ist natürlich deutlich stärker geworden in den letzten paar Jahren, dadurch, dass wir Zugriff auf Informationen haben, dass wir das Internet haben, dass Anbieter das auch gelernt haben, Informationen im Internet bereitzustellen und das jetzt eben dann auch zukünftig immer durch Bewegtbild eben ergänzen an der Stelle. Und es ist ja genau so, wie du es vorhin skizziert hast. Ich würde mich gerne erstmal gedanklich orientieren. Ich habe ein Problem identifiziert. muss für mich jetzt aber erstmal verstehen, ist es das wirklich das Problem? Ja, ich habe A im Kopf, aber ich stelle vielleicht nachher heraus, nee, ich muss ja B lösen. Oder möglicherweise gibt es vielleicht Lösungen X und Y und brauche da dann einfach mal auch mal so diese Abwägung, was ist denn jetzt eigentlich das Richtige, was ich brauche? Ich kann vielleicht mein Problem formulieren im besten Fall und suche dann natürlich jetzt unterschiedliche Herangehensweisen oder Anwendungsfälle zum Beispiel. Und da muss ich für mich ja auch nochmal überlegen, was will ich denn jetzt tatsächlich haben? Sag mal, will ich die beste Leistung zum Premiumpreis haben oder möchte ich meinetwegen eher eine konventionelle Leistung mit dem besten Leistungspreisverhältnis in dem Sinne? Und da versuche ich mich erstmal reinzudenken. Überlege dann auch nachher, wie kann meinetwegen das Angebot Teil einer Gesamtlösung sein? Wie kann ich das bei mir integrieren in meinem Prozess? Was hat das für Auswirkungen? Wer ist vielleicht nachher involviert? An Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn ich jetzt neue Investitionen schaffe, eine Installation, dann muss ich vielleicht intern erstmal mit den Anwendern reden, wie machen wir das heute und was sind die Herausforderungen und worauf muss ich zukünftig achten, was ist zum Beispiel ganz wesentlich, was ich nicht ändern darf, dann darf diese Lösung an der Stelle keine Veränderung zum Beispiel vornehmen. Und man merkt ja schon jetzt in unserem Gespräch, dass sich da ganz viele Fragen auftun und um da Orientierung zu bekommen, schaue ich natürlich als Kunde mal, ich gehe mal recherchieren, ich google mal, ich schaue mal vielleicht auf Anbieterseiten oder neutrale Experten oder ich gucke mal auf LinkedIn, vielleicht hat da jemand einen Podcast zu gemacht oder einen Videocast und kann mich da, oder manchmal auf YouTube irgendein Video und kann mich da erstmal inspirieren lassen. Und gerade durch diese Inspiration kommen ja plötzlich wieder wahnsinnig viele Gedanken. Und ich habe ja für mich so einen Entscheidungsablauf im Kopf dann so nach dem Motto, oh, das ist interessant, das muss ich weiter verfolgen. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, neuer Aspekt zum Beispiel. Oder das ist gar nicht interessant, das kommt bei uns gar nicht in Frage. Oder hier gibt es zum Beispiel Fallunterscheidungen, Option A, Option B. Ah, da muss ich dran denken. Okay, das muss ich nochmal vertiefen und. Da hat man sicherlich in der Vergangenheit auch schon eine Menge Material gehabt und White Paper und Berichte und so. Aus meiner Sicht ist gerade dieses Thema Video so ein wichtiger Aspekt, weil ich das Thema Persönlichkeit reinbringe. Wir sind ja, wenn wir sag mal, über Schrift und Dokumente reden, dann reden wir über Text, wir reden über Grafiken, über Abbildungen. Und wichtig ist das ganze Thema Persönlichkeit, insbesondere auch im B2B. Das wird oft unterschätzt, nicht nur im Consumer-Umfeld, sondern auch im B2B, aus ganz einfachen Gründen. Denn wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe, hat das ja möglicherweise mittellangfristige Konsequenzen. Ich brauche einen Partner auf der anderen Seite, dem ich vertrauen kann, der verlässlich ist, der mich auch in 5 oder 10 Jahren noch richtig betreut, der richtige Partner auch ist noch in 5 bis 10 Jahren. Und der mir hilft, mich weiterzuentwickeln, nicht einfach einen Deal macht, einen Abschluss macht und danach verschwindet. Ich brauche ein Team. Ich rede vielleicht mit einer Person, möchte aber wissen, wer ist das Team nachher, das die Implementierung vornimmt, der Projektleiter, vielleicht, wie sieht denn das im Service aus und. Also wir haben oft in Situationen ja auch in größeren Pitches oder so, dass man sehr bewusst sagt, okay, ich habe einen Ansprechpartner, ich würde gerne mal das Team kennenlernen oder mal zumindest schon Teile des Teams kennenlernen, die dann nachher zum Beispiel auch für mich auf dem Projekt arbeiten. Und da habe ich natürlich im Rahmen von Video ganz neue Möglichkeiten, dem Kunden ein sicheres Gefühl zu geben. Denn der Kunde wird eine Entscheidung treffen, so weit informiert wie möglich, aber es wird immer noch eine Entscheidung unter Unsicherheit sein, weil das ist noch nicht implementiert, es ist noch nicht vor Ort eingefügt und customized. Und er wird an der Stelle zwar informiert, aber doch mit viel Vertrauen auch diese Entscheidung treffen müssen. Und gerade dieses Zwischenmännchen spielt dabei eine wichtige Rolle auf dem Weg zur der Kaufentscheidung. Und da spielt Persönlichkeit eben auch eine ganz wichtige Rolle. Und ich denke, da ist Video einfach ein toller Schlüssel dazu.
Und da kommt dann immer bei dem Thema Persönlichkeit, Authentizität, Vertrauensbildung, dann hauen immer wieder bei meinen Gesprächen dann altgediente Vertriebler ein und sagen, ja, und genau deswegen müssen wir rausfahren. Definitiv. Aber an welchem Punkt mache ich das? Also ich habe keinen unserer Kunden, keinen der letzten 4 Jahre, keinen einzigen kennengelernt, persönlich, handgeschüttelt, bevor er gekauft oder auch schon bezahlt hat. Keinen einzigen. So, und seit knapp 3 Jahren haben wir jetzt unser festes Studio. Vorher hatten wir das mobil hier in meinen Räumlichkeiten aufgebaut. Natürlich mache ich jedes Gespräch mit Neukunden erstmal per Videocall. Und zwar aus dem Studio, weil in der Qualität, in der ich mich dann da präsentiere, das sehr, sehr nah rankommt, am nächsten von allen Möglichkeiten, die es gibt, zu einem persönlichen Call zu einem persönlichen Gespräch und ich kriege ja sofort das Feedback. Das erste Mal, wow, wie machen Sie das mit dem Ton und mit dem Bild? Das ist ja der Hammer. So, genauso könnten Sie das doch auch haben. Ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie wären jetzt ich und ich wäre Ihr neuer Kunde. Ja, das wäre natürlich ganz toll. Ne?
Ja, für dich und, ist das ja gleich ein Produktdemo.
Naja, klar, ich muss ja auch nicht verkaufen, sage ich immer. Also ich verkaufe nicht, weil ich in dem Gespräch selber ja schon das Produkt zeige und natürlich noch ein paar Dinge detailliert zeige, aber die Leute, denen ich dann im Kontakt bin, kriegen im ersten Moment, in der ersten Sekunde sofort mit, wow, okay, ne, da könnte ich sein. Also insofern ist es der Zeitpunkt, wo man es einsetzt, ist halt ganz wichtig. Und man kann es halt einsetzen, bevor man viel Zeit und Geld investiert, zu einem Kunden zu fahren. Oder, das ist ja bei manchen Branchen, ich habe einige Kontakte in Maschinenbau, Vertriebsszene, sage ich mal. Und da geht es ja auch um große Produkte, wo der Außendienstler nicht zum Kunden fahren kann, weil eine Broschüre kann der Kunde sich auch runterladen, wo der Kunde zum Unternehmen kommen muss. Ich sage mal jetzt mal als Beispiel einen Lastenkran zum Beispiel. Abgefahren. So, was kann man dem zeigen? Dann kann man eine Broschüre zeigen, dann kann man ein generisches Video zeigen, aber wenn er wissen will, wie sind denn jetzt da die Hebel, da XY, geht nicht. Das muss man individuell und live machen.
Ja, ne? Genau. Wie du gesagt hast, da bin ich ein großer Freund davon, wenn man das richtige Tool, das richtige Werkzeug im richtigen Moment zu nutzen. Ja, also beides ist wichtig. Wir arbeiten heutzutage hybrid und ich denke, das ist auch ein probates Mittel. Gerade in der Kennenlernphase, in der Anbahnungsphase macht ein Videocall wahnsinnig viel Sinn, weil man erstmal abklopfen kann, was möchte denn das Gegenüber oder die Person gegenüber? Wo möchte sie eigentlich hin? Dass man erstmal so gedanklich sich mal den Kontext erstmal verdeutlicht und mal versteht, über was reden wir eigentlich? Und das, da kann man so mal durch diese Informationen, die da fließen, wesentlich besser spezifizieren und auch die Abschätzung machen, lohnt sich jetzt tatsächlich ein Vororttermin? Was will ich da eigentlich erreichen? Also was kann ich besser im Vororttermin dann noch machen? Mache ich eine Demo? Treffe ich meinetwegen ein ganzes Team nochmal? Können wir uns nochmal was anschauen? Kann ich mir vor Ort vielleicht etwas ansehen, was in der Angebotskonfiguration danach eine wesentliche Rolle spielt zum Beispiel? Ja? Sagen wir, nach dem ersten Videocall stelle ich fest, okay, die Informationen haben wir, das haben wir verarbeitet, überdacht, wir haben ein erstes Konzept entwickelt, ein Gruppkonzept. Und dann machen wir einen zweiten Videocall, um das mal zu verproben und sagen, liebe Kundin, lieber Kunde, wir haben jetzt von Ihnen Folgendes gehört, wir haben uns die folgenden Gedanken gemacht, geht das in die richtige Richtung? Ja, okay, geht in die richtige Richtung, an der Stelle müssen wir noch was ändern, hier fehlt noch etwas, ergänzen, das ist vielleicht überflüssig und dann kann man nochmal in die Gedankenphase einsteigen und dann eben das andere richtige Mittel wählen. Ob man dann jetzt einen Vororttermin macht oder nochmal einen Videocall, also wir haben, glaube ich, heutzutage alle gelernt und das war sicherlich einer der positiven Elemente mal aus der Krisenzeit, dass man eben gerade mit Video sehr, sehr viel erfolgreich hinbekommen kann und eben, sag mal, auf effizienter hinbekommen kann, als dass drei Leute irgendwo in den Zug einsteigen und irgendwo hinfahren. Das kann man relativ zügig in einem Videocall erstmal identifizieren, abhandeln und für sich selbst erstmal eine Einschätzung machen, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter in den nächsten Schritten? Ne? Welche Abbiegungen werden da noch gemacht? Sind wir am richtigen Weg? Sind wir der richtige Partner? Und so weiter.
Ja, und doch dann, wenn der Kunde dann gekauft hat und der Kunde ist, dann auch die Betreuung im Nachgang. Ich bringe mal das Beispiel, was ich mal mit einem befreundeten Vertriebler aus der Maschinenbauszene durchexerziert, durchgedacht, also grob in den Konzepten durchgedacht habe. Du hast einen Kunden, der hat bei dir ein hochpreisiges, erklärungsbedürftiges Produkt aus dem Maschinenbau gekauft. Das braucht Zeit X, bis es für den Kunden custom-made hergestellt wird, sagen wir mal 3 Monate.
Richtig.
Welches Unternehmen ist heute in der Lage zu sagen, alle 2 Wochen gibt es einen Abstimmungscall mit dem Kunden, wo wir dem Kunden zeigen, wie jetzt gerade der Stand der Dinge ist? Mhm. Klar, man könnte Fotos machen, aber wenn der Kunde eine Frage hat, der sie hier vorne links irgendwie bei der dreiachsigen Zirbelwelle, die 5-seitige Schraube oben links, habt ihr die denn auch mit einem Vortex-Flexer gerade gebügelt? Ja. Sag ich mal, da müsste einer rausrennen, Foto machen und in einem vernünftigen Videocall kann man sagen, warten Sie mal kurz, ich stelle die Kamera ein und eine ferngesteuerte Kamera, zack, gucken Sie da, wir zoomen mal gerade rein, sehen Sie, haben wir alles genauso gemacht, wie Sie wollen. Da habe ich auch schon erlebt, dass dann manche müde lächeln sagen, ja, das ist natürlich nette Spielerei. Aber in vielen Branchen ist das Thema nette Spielerei, sag ich mal, ein Thema, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, weil die Aufträge zurückgehen. Im Maschinenbau, ich glaube 24% in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr oder die Aussichten für nächstes Jahr, eins von beiden. da wäre es doch mal gut, wenn man einen Kunden, den man schon hat, auch einfach so, ich sag mal ganz plump bauchpinselt, dass er auch beim nächsten Mal bei dir kauft. Ne?
Unbedingt, ja. Und du hast ja ein schönes Szenario gerade gezeichnet. Also gerade beim Kunden vor Ort, dann kommen ja zukünftig auch solche Komponenten wie VR und AR noch hinzu, dass man vor Ort sozusagen eben auch Sachen für den Kunden mal ins Display einspielen kann, so nach dem Motto, und so könnte das zukünftig aussehen. Ja, oder an der und der Stelle müsste jetzt folgende Reparatur gemacht werden oder folgende Ergänzung, folgender Eingriff. Also das kann man ja alles noch weiterdenken dann, dass man durch VR und AR dann noch tatsächlich vor Ort Ergänzungen hat und den Kunden wirklich spezifisch beraten kann. Ne?
Spannendes Thema noch beim Thema Anbahnungsphase ist mir noch was eingefallen. Es gibt Branchen, ich kenne sehr genau eine Branche, wo es keine Messen oder fast keine Messen mehr gibt, nämlich die Musical Instruments Branche, wo ich ja auch viel mit zu tun hatte. Es hat verschiedene Gründe, dass die Musikmesse, die größte Musikmesse der Welt in Frankfurt, schon vor Corona ziemlich am Strauchen war. A, ich sag mal Management-Fehlentscheidung, weil es einfach auch sehr teuer war für eine Branche, die nicht unbedingt mit steigenden Umsätzen zu tun hatte. Und dann kommt einfach dazu, in dieser Branche hat man mit sehr vielen technikaffinen und sehr, ich sag mal, zukunftsorientierten Menschen zu tun, die in vielen Bereichen schon viel, viel weiter sind als die klassische Industrie. Eine schöne Anekdote, die ich immer erzähle, wir sitzen ja hier in Walldorf, in den Räumen oder ehemaligen Geschäftsräumen der Firma Walldorf Electronics, das ist eine Synthesizer-Firma, und die haben in den 90er Jahren für einen Teilchenbeschleuniger, ich glaube an der Hochschule in Köln oder so, haben die Netzteile entwickelt und gebaut. Ein Auftrag, der ursprünglich an Siemens gehen sollte, aber Siemens, Details kenne ich jetzt nicht, war technologisch nicht in der Lage, den damals gestellten Anforderungen zu entsprechen. Währenddessen die Firma Walldorf hier einfach technologisch eine ganze Ecke weiter war, mit einem winzigen Team im Vergleich, was aber einfach wahnsinnig innovativ unterwegs war. Mhm. So, und in dieser Szene, ich sag mal Livestream, jede Woche das Gleiche, Produkte präsentieren, quasi eine Live-Fernsehshow machen, das gab es in unserer Branche schon 2008. Da muss man sich mal vorstellen, wie in der Industrie bis heute so Dinger sich, so Sachen, so formal sich noch nicht etabliert haben. Und das Ganze hat dazu geführt, um den Rückschluss wieder zu finden, dass die Musikmesse mittlerweile endgültig tot ist. Man behauptet zwar, ja, wir sind durch Corona, ne, neu überlegen, es wird nicht mehr stattfinden, weil es ist kaum noch eine namhafte Firma hingegangen, die Hallen waren leer. Und die Produktneuigkeiten, die sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt von allen Firmen, die nicht da waren, sowieso gelauncht worden. Mit Livestreams, mit Video und so weiter und so fort. Also ne, mit Playlists auf YouTube mit neuen Videos. Also das zeigt, klar, persönlicher Kontakt ist wichtig. Dafür gibt es noch ein, zwei kleinere Messen. Aber für den Endkunden, ne, oder auch den B2B-Kunden, gibt es viele andere Formate mit Video, die einfach auch viel effektiver sind und günstiger.
Faszinierend Beispiel, was du gerade genannt hast, so zum Thema Cross-Industry-Practice. Was machen andere Branchen? Ich bin großer Freund davon, mal in andere Branchen reinzuschauen, auch wenn die was anderes machen, aber zu lernen. Also interessant, dass du sagtest, seit 2008 ist das sozusagen schon etabliert oder Usus. Da können ja andere 10 Jahre später immer noch von lernen, ja, weil die noch nicht so weit sind. Insofern ist es immer sehr, sehr hilfreich, mal in eine andere Branche mal hineinzuschauen, um mal zu gucken, wie geht das da? Ich will jetzt nicht sagen, dass man 1:1 Kopie macht, sondern sich einfach mal überlegt, okay, was sind Erfahrungswerte in einer anderen Branche? Wie können wir das in unserer Branche adaptieren? Müssen wir das ändern? Müssen wir das anpassen? Geht das vielleicht anders? Welche Teile kann man 1:1 übernehmen? Und das ist immer wahnsinnig hilfreich, denn wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen ticken dann doch oft ähnlich, auch wenn es eine andere Branche ist. Also da können wir so eine Anleihe nehmen und nochmal überlegen, wie können wir das eigentlich für uns nutzen? Unserer Branche.
Absolut. Ja, und einfach auch ein bisschen über den Tellerrand gucken bei den Themen. Und ich weiß, dass ein ganz großes Thema oder zwei große Themen bei der Art der Veränderung auch in Bezug auf Video zum einen das die Unwissenheit ist. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach, man weiß nicht, dass es sowas gibt und wo es solche Informationen gibt. Deshalb ist meine Arbeit ja auch sehr viel mit Aufklärung verbunden. Und der zweite Punkt, der dann sehr häufig auch kommt, gerade im Vertrieb, ist sofortige Abwehrhaltung. Also ganz stark so, nein, Ja, also ich habe hier auch mit einigen Vertriebsprofis drüber gesprochen, die in Unternehmen, die sie schon länger betreuen, das Thema Hybrid Selling etablieren wollen, und zwar zum Wohl des Unternehmens. Nicht, weil es eine neue Sache ist und super, sondern weil das Unternehmen am Kriseln ist, gucken muss, wie können wir wirtschaftlich weitermachen oder sogar überleben. Und dann sagt einer, ja, lass uns doch mal bei den Kosten im Vertrieb. Ihr habt hier 40 Leute im Außendienst, die haben alle ein Auto, die sind alle die ganze Woche unterwegs. Wie können wir da mal die Kosten runterdrücken bei gleichzeitiger Bedarfsdeckung? Und die Geschäftsführung, in dem Fall, den ich jetzt hier im Kopf habe, die war da schon dafür, meinte aber, das kriege ich hier nicht durch, weil da werden alle blocken, sei es die der Leiter der Vertriebsabteilung oder meine Außendienstler. Natürlich aus persönlichen Gründen, klar, keiner will sein Auto abgeben, alte Gewohnheiten und. Aber der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, es wird ja zusätzlich ein völlig anderes, oder es gibt ja jetzt schon eine Generation, die ein völlig anderes Kaufverhalten hat, privat, und was sich auch im B2B definitiv widerspiegeln wird. Es gibt eine Studie aus dem Jahr 22, glaube ich, von Statista und einem Institut, habe ich den Namen vergessen, und die hat herausgefunden, dass 75% aller Vertreter der Generation Z, über die ja immer alle so schön schimpfen, vor einer Kaufentscheidung erstmal bei YouTube recherchieren. Also jetzt stell dir mal vor, die Mid-20er aus Generation Z oder sie, die oder N-20er kommen in die Führungspositionen, genau, und werden Einkäufer in größeren Unternehmen.
Genau.
Richtig. Und du kommst da, ja. Du kommst dann hin und sagst, hier ist deine Broschüre, ich komme vorbei auf einen Kaffee- und Kekstermin. Die zeigen dir einen Vogel.
Ja, richtig. Also das ist ein sehr schönes Beispiel. Die Generation Z ist jetzt bereits in Führungsverantwortung, kommt in Führungsverantwortung, kommt immer in höhere Führungsverantwortung. Ja, die Entscheidungsbreiten werden größer der jüngeren Generation. Und genau so muss man das sie eben als auch Zielgruppe sehen und sie an der Stelle eben abholen mit ihren Gewohnheiten und darauf entsprechend auch eingehen. Man sagt ja eben so schön, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ja. Und tatsächlich, also ich brauche im Vertrieb dann eben auch moderne Medien, die ansprechend sind, die gefragt sind, die gelebt sind in dem Sinne die den Menschen, die Entscheidung treffen, dann eben auch nahe kommt. Und das ist einfach ein Veränderungsprozess. Und das, was du eben sagtest, das wundert mich gar nicht so sehr, dass das intern an manchen Stellen gar nicht so sehr gewollt wird, denn das ist letztendlich Change Management und Veränderung ist immer schwierig. Ja? Also das wissen wir aus anderen Dingen, als früher die CRM-Systeme vor 20 Jahren eingeführt wurden, war das genauso eine Veränderung. Das wollten auch viele nicht. Gut, wurden ja auch Fehler gemacht, ja, aber das sind natürlich Veränderungen und damit muss man seine gewohnten Schritte dann eben auch anders machen oder ablegen. Wie sagte jemand mal so schön, ist nicht nur wichtig, neues Wissen zu erlernen, sondern auch altes Wissen zu vergessen, aus dem Kopf zu streichen und sich neu aufzustellen und da die neuen Schritte zu gehen. Und lass mich vielleicht eine Sache nochmal addieren, die du eben schön angesprochen hast. Also wenn man mit Kunden zum Beispiel Videocalls macht und dort Sachen präsentiert, lass uns das Thema KI nochmal andenken. Wir wissen ja, dass zukünftig und auch heute schon möglich ist, zum Beispiel Microsoft Copilot, dass aus den Videos heraus eine KI den Inhalt herausscrapen kann und in Text fassen kann. Ja? Und dann kannst du zum Beispiel durch einen Chatbot nachher Protokolle erstellen lassen oder kannst nochmal fragen, wie war denn jetzt nochmal die Antwort auf meine Frage so und so, was hat der Anbieter nochmal gesagt? Oder andersrum vom Anbieter, was hat der Kunde genau zu diesem Thema nochmal gesagt? Was war der exakte Wortlaut? Welche Informationen brauchen wir da noch? Also an der Stelle sind wir in der Lage, dann ja auch zum Beispiel solche Videogespräche durch KI zu transkribieren und da einen ganz anderen Wissensschatz aufzubauen, ja, später auch mal im Archiv zu haben und da über Cross-Medien verschiedene Gespräche nochmal zu analysieren, herauszuarbeiten, was sind die Top 5 Fragen eines Kunden, was sind so die üblichen Barrieren, an die wir denken müssen, was sind die Argumente, die ziehen, die beim Kunden tatsächlich ein Nicken oder eine positive Bestätigung, ein Ja ausgelöst haben. Mhm. Ja, wie kann man also mal seinen eigenen Videopitch zukünftig verbessern und das KI-basiert. Und da haben wir natürlich Mittel und Medien, die im persönlichen Gespräch gar nicht funktionieren. Ja, also das ist natürlich ein Level, was wir da erreichen durch Videomeetings und KI, die uns ganz neue Möglichkeiten schaffen.
Ja, da springen natürlich jetzt Unternehmen in Deutschland beim Thema Datenschutz natürlich im Karree. Kann ich auch absolut nachvollziehen, ne? Das ist auch ein Thema, wo du es gerade angesprochen hast. Microsoft Copilot kenne ich vom Namen her. Mhm. Thema ist zum Beispiel auch Teams oder Zoom, alle nicht datenschutzkonform. Ne? Mhm. Sobald du in die Transkription gehst und jetzt, wo AI drin ist, läuft das alles über amerikanische Server. Da ist nichts geschützt. Aber was noch viel also noch viel interessanter ist. Ich habe den Namen leider vergessen. Es gibt ein Plugin, ein Video-Plugin irgendwie, was du dazwischen schaltest, in Zoom oder so, also Virtual Cam, was genau sowas auch macht, aber das analysiert das Verhalten der Menschen, die im Videocall sind.
Ja, sehr schön. Mhm.
Also ich sag mal, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es eine Plattform gibt, abseits von Zoom und sonst was, die sich auf Videocalls für Verkaufsgespräche spezialisiert und wo du als Vertriebler dann siehst, ja, Kaufsignal. Okay.
Ja, genau.
Noch ein Kaufsignal. Gefällt dem Kunden nicht, nur aus dem Wording raus. Ich meine, brutal gesagt, dadurch wird jetzt nicht jeder Depp zum guten Verkäufer, aber es fällt ja auch einem erfahrenen Verkäufer immer wieder schwer zu verstehen. Hat er das jetzt verstanden mit der Frage, die er jetzt stellt? Genau. Mhm. Zeigt er Unsicherheit? Und ist natürlich eine gewisse Art der Manipulation. Wir werden es aber nicht verhindern können. Aber es verkürzt ja auch, ich meine ja, für beide Seiten das Gespräch.
Genau, das sehe ich ja genauso. Also ich würde das auch erstmal als positiv sehen. Selbst als Kunde habe ich ja den Vorteil, besser verstanden zu werden. Da habe ich ja auch ein Interesse dran, dass der Anbieter mich schneller und besser versteht. Erstens, wir sparen Zeit. Zweitens, die Sicherheit wird erhöht, dass ich nachher das Richtige kriege, weil ich mich auch richtig ausgedrückt habe oder weil wir Missverständnisse schnell ausgeräumt haben an der Stelle. Also da habe ich ja auch ein Interesse. Und du hast es eben völlig richtig auch angesprochen. Also natürlich bei solchen Aufzeichnungen und Analysen muss natürlich eine Erlaubnis der beteiligten Personen vorliegen. Und da muss es auch einen Kodex geben, wie man damit umgeht mit solchen Sachen, dass das vertraulich ist, dass das nicht an die Öffentlichkeit gerät, etc. etc. Das ist vollkommen richtig. Also natürlich geben diese neuen Techniken auch neuen Kodex mit, also Verhaltenskodex, den wir dann an der Stelle brauchen. Mhm. Ich wollte nur unterstreichen, gerade eben solche Videocalls werden uns zukünftig ganz neue Möglichkeiten eröffnen, da besser zu werden, verständlicher zu werden, schneller zu werden, Wissen zu archivieren, Wissen im Zugriff zu haben und voneinander zu lernen oder untereinander zu lernen. Ja? Also dass Vertriebler von der gleichen Firma lernen, wie machen die das eigentlich beim anderen Kunden, was kann ich davon übertragen oder was kann ich vom Kunden lernen oder der Kunde, was kann der vom Anbieter lernen? Also da haben wir sozusagen eine ganz neue Ebene, die wir da erreichen können.
Mhm. Mir ist noch was aufgefallen, was ich mir noch notiert hatte, zum Thema sich informieren im Vorfeld über YouTube und Ähnliches und Generation Z. Das ist auch noch ein spannendes Thema, was irgendwann mal bei uns aufgeploppt ist. Wenn du gewohnt bist, du schaust dir Produktvideos oder Produktdemos bei YouTube an, das ist ja immer alles Hochglanz. Also nicht Kinoqualität, aber guck dir mal halbwegs bekannte YouTuber an, in welcher Qualität die ihre Videos machen. In welcher Qualität die ihre Unpacking, ihre Produktvorführ- und Testvideos machen. So, und dann kommst du als Unternehmen hin und zeigst deinem Kunden, der sich darüber informiert hat, über dein Produkt, was 20.000 Euro kostet, 30.000, 40.000, gibt es ja durchaus auch je nach Branche, dass erstmal YouTuber da zu Videos machen. Übrigens auch eine Sache, die ich spannend finde, was mir auch mal ein befreundeter Vertriebler sagte. Warum haben die Unternehmen eigentlich kein Interesse daran, eine Deutungshoheit bei YouTube zu erlangen? Ne? Ich meine, das ist ja, klar kann man sagen als Endkunde, ja gut, dann ist es natürlich sehr gefärbt, nur die Vorteile. Aber ich habe es persönlich schon erlebt, dass ein YouTuber über ein Produkt ein Video gemacht hat, von dem er offensichtlich keine Ahnung hatte und hat nur Schrott erzählt. Und das ist nicht wenig so. Also damit habe ich jahrelang in meiner alten Tätigkeit als Fachdozent für Audio- und Musikproduktion zu kämpfen gehabt. Mir kamen haufenweise Teilnehmer in die Kurse, die ultragefährliches Halbwissen hatten von Möchtegerns bei YouTube. Also das ist auch noch so ein Thema, warum da keine Unternehmens, die meisten Unternehmen da gar nicht dran denken, dass sie ihren Claim da abstecken und es lieber anderen überlassen, die vielleicht nicht so wirklich das Produkt verstehen.
Richtig.
Aber der andere Punkt ist, die gucken sich jetzt tolle Videos bei YouTube an und dann machen sie einen Call mit dem Unternehmen, Videocall, um sich das Produkt individuell vorführen zu lassen. Und dann gibt's nur irgendeine ranzige Webcam. Ich meine, geh doch mal jetzt nicht von unserer Generation aus, die ja ähnlich oder gleich ist, sondern von den Jüngeren, die eigentlich gewohnt sind, meine Informationen erhalte ich ausschließlich über Video, die mit Auflösungen von 4K und mehr aufgewachsen sind. Und dann kommen die in Videocall als Entscheider und dann hast du da deine Webcam vom Laptop oder eine externe und hältst, so können sie das sehen. Also ich meine, das ist doch absolut offensichtlich, dass man da professionalisieren muss, wenn man da überleben oder einfach herausstechen möchte.
Gutes Beispiel, das ist so, als wenn ich mit unseren Kindern einen Film aus den 80er Jahren gucken will. Die sagen auch nur, was ist denn das? Also akzeptieren die gar nicht. Ja? Die haben heutzutage eine ganz andere Erwartungshaltung, weil es einen ganz anderen Standard gibt in dem Sinne. Ne? Und vielleicht mal einen Schritt nochmal weiter gedacht. YouTube ist ein schönes Beispiel und wir leben ja heutzutage in der Generation TikTok. Ja? Also wir haben ja also mal auch durch das Thema TikTok auch die Situation, dass die Videos ja immer kürzer werden. Ja, also Videos bist ja eigentlich schon relativ lange Videos gewohnt, aber es wird immer kürzer. Die Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Das heißt ja aber nicht, dass ich weniger Video im Material machen muss, sondern dass es einfach in kürzeren Blöcken geschnitten ist. Und ich soll mal den Adressaten, den Kunden schrittweise abhole. Also jedes, ich sag's mal ein bisschen lapidar, jedes Videoschnipsel hat einem eine besondere Aufgabe und ein Nicken beim Kunden zu erzielen. Und immer der nächste Videoblog hat dann eben die nächste Aufgabe, anstatt dass ich sehr, sehr lange Videos mache. Ich finde das manchmal eher kontraproduktiv, wenn die Videos zu lang sind, denn ich verliere meinen Kunden zwischendurch, weil da werden Sachen angesprochen, die vielleicht längst klar sind oder noch nicht relevant sind. Und wenn ich eher so kleinere Video-Bestandteile oder Content-Teile habe, dann helfe ich meinem Kunden eher leichter, dort durchzuflippen, von einem zum anderen zu sagen, oh, das ist interessant, jetzt muss ich den anderen Aspekt nochmal berücksichtigen, okay, das habe ich schon, das kann ich überspringen und gebe ihm die Möglichkeit, sich viel schneller zu orientieren und verliere ihn auch dort viel weniger an dieser Stelle.
Die berühmten Video-Nuggets. Leicht konsumierbar und auf den Punkt gebracht, ja.
Ja.
Definitiv.
Schnelligkeit ist ja heutzutage, spielt ja eine wichtige Rolle. Ich will ja schnell die Sachen einordnen und verstehen, auch zuordnen.
Ja, und dann spielt aber auch genauso Schnelligkeit auf Seiten des Unternehmens, des Content-Erstellers, des Content-Darbieters natürlich auch eine Rolle. Was ja auch unser Ansatz ist, also auch ein Thema, ja gut, können wir machen, wir haben ja eine Videoagentur. Nee, also wenn ein Unternehmen sich mit dem Thema Video beschäftigt, dann ist nichts mit Videoagentur. Das Maximum ist ein Teil der Marketingabteilung, die sich damit beschäftigt. Aber es muss so funktionieren, dass die das Wissen über das Produkt haben, dass die selber in der Lage sind, auch den Content zu produzieren. Und es geht technisch, ist das absolut möglich. Ich meine, wir machen es ja vor mit unseren Studios. Ja. Jeder kann das nach einer Viertelstunde bedienen. Und auch nur so funktioniert es, weil alles andere ist viel zu langatmig. Du kannst ja nicht hier irgendwie eine Agentur beauftragen, ein neues Format, wo du jetzt gerade die Idee hattest, mit denen auszuprobieren. Da wird ja Geld und Zeit verbrannt ohne Ende.
Ja, und das ganz Entscheidende ist, da sind wir bei dem Punkt von vorhin, es ist ja wichtig, dass mal die Akteure das Video machen, weil die fahren nachher zum Kunden raus und da muss das gleiche Gesicht ja kommen. Ich kann ja nicht plötzlich dann irgendeine gecastete Person von einer Agentur dahin schicken, das geht ja nicht.
Ja.
Und da brauche ich dann wieder auch die Wiedererkennung vom gleichen Gesicht. Und am Ende des Tages, wie du es vorhin sagtest, ist es ja eine Frage der Übung. Also das ist eben eine Frage der Übung, wie ich mit dem PC umgehe oder wie ich Google bediene oder wie ich E-Mails schreibe, das haben wir alles auch immer mal gelernt. Und dann geht es eben daran tatsächlich, wie ich Informationen durch das Videoformat kommuniziere und damit eben spreche. Und das ist einfach, das wird zukünftig einfach Teil unseres Jobs sein, zunehmend an der Stelle.
Ja, dafür dann weniger telefonieren, weniger Mails schreiben, weniger durch die Gegend fahren. Also es ist ja nicht nur es kommt noch mehr auf uns zu und obendrauf. Ja, tendenziell ist es schon so. Aber früher hat man dann halt stundenlang im Auto gesessen. Ich kann es aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil ich nie im Außendienst war, aber ich habe es halt von einigen gehört, die im Außendienst waren. Es gibt viele Beweggründe, warum Menschen gerne im Außendienst sind. Das Härteste fand ich mal, hat mir jemand erzählt, ich weiß gar nicht woher. Na, er hat einen Kollegen gehabt, der hatte in 3 Postleitzahlengebieten 3 verschiedene Freundinnen. Das war halt sehr praktisch, ne? Ja. Also die Beweggründe sind sehr vielfältig. Insofern, ja, aber die Zeiten verändern sich halt einfach und letzten Endes, ich sag's mal ganz brutal, ich hatte gestern eine Podcast-Aufnahme mit der Susanne Trautmann zum Thema Go-To-Marketing und die meinte auch ganz hart, naja, da muss was passieren, weil die Luft wird einfach dünner und die Zeiten, ich würde nicht sagen, die Zeiten werden schlechter, aber es ist halt einfach für viele Unternehmen wird es halt einfach jetzt rau und der Schmerz wird halt immer größer, was zu tun und was zu ändern. Und im Verhältnis zu großen Investitionen in Marketingkampagnen und so weiter und so fort, ist sich mit dem Thema Video aus Eigenproduktion in Vertrieb und Marketing zu beschäftigen, ist vergleichsweise günstig.
Ja, richtig, genau.
Oder im Vergleich zur Messe. Also die letzte Woche hatte ich einen LinkedIn-Beitrag gelesen, hat ein Vertriebscoach-Experte geschrieben, ein tolles Ergebnis bei einem Neukunden irgendwie. Messeauftritt 120.000 Euro hat es gekostet. Und Vertriebsleiter ganz glücklich, weil sie 12 neue Leads haben. Dreitägige Messe. Irgendwas, irgendwo Maschinenbau oder irgendwie ähnliches. Ja. Wow, also 120.000 Euro, ich sag mal, für 30.000 Euro haben sie ein ordentliches Studio mit Erstcoaching und Einführung und dann können die Online-Messeersatzveranstaltungen noch und nöcher machen, ohne irgendwelchen Kosten und werden garantiert mehr als 12 Leads damit einsammeln.
Ja. Und das aber als Ergänzung auch sehen, ne? In dem Sinne. Es muss ja nicht gleich der Ersatz sein, aber mal als Ergänzung sehen und dann mal weiterentwickeln, mal gucken, wie die Kunden darauf reagieren, Kundenfeedback einsammeln und dann mal zu einer Entscheidung kommen, machen wir das andere weiter, gehen wir noch auf Messen oder haben wir das sozusagen hybrid, haben wir verschiedene Medien, um auch unterschiedliche Zielgruppen abzuholen. Manche Kunden erreiche ich ja auch durch eine Messe nicht, weil vielleicht die Anfahrtswege zu groß sind, weil man nicht den ganzen Tag opfern will, aber ich würde mir zum Beispiel meinetwegen einen 60-Minuten-Call angucken oder 60-Minuten-Video machen. Ja, also das, da hast du ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, die du warum dann abdecken kannst.
Ja, oder auch, wie kriege ich potenzielle Kunden dazu oder auch Bestandskunden dazu, dass sie zu mir auf die Messe kommen. Also richtig, was ich mir zum Beispiel vorstelle, das gibt's ja zum Teil auch schon, statt einem 200, 300 Quadratmeter Stand, einen 100 Quadratmeter Stand, ohne viel Produktplacement, also ohne viele Produkte, die gezeigt werden, sondern mehr mit dem Schwerpunkt auf, sag mal, Beziehungsaufbau, also Gesprächsecken, wo man in Ruhe sprechen kann und die gesamte Information, ne, wie sind unsere Produkte, was haben wir Neues auf dem Markt, das mache ich im Vorfeld, eine Woche vorher beim Livestream, wo ich, keine Ahnung, dann 5000 Kundenkontakte anschreibe, sage hier, auf der Messe gibt's keine Produkte von uns oder gibt's nur eins, und wenn Sie erstmal gucken wollen, ob das für Sie interessant ist, kriegen Sie bei uns hier im Livestream alle Infos über das neue Produkt, können auch Fragen stellen, wir wiederholen das nochmal ein paar Tage später, so. Und dann zum persönlichen Gespräch, um individuell mit Ihnen in Kontakt zu kommen, gerade auch bei Neukunden, kommen Sie auf die Messe, machen Sie einen Termin mit uns und so weiter und so fort. Und dann ist es auch so ein bisschen vom Zufall befreit, wer kommt jetzt auf der Messe vorbei und wen kann ich ansprechen, oder wer kommt wirklich, wo er gar nicht weiß, was auf der Messe gezeigt wird. Ne?
Ja, richtig.
Und dann kann ich als Kunde ja auch überlegen, investiere ich jetzt die Zeit und das Geld, weil ich bin mir sicher, es gibt viele, viele Vertreter von Unternehmen, die sich dreimal überlegen, ob sie zu einer Messe fahren. A, weil der Schreibtisch voll ist mit Arbeit, und B, weil sie nur, sag ich mal, Budget XY für solche Veranstaltungen haben. Und wenn sie vorher wissen, also es lohnt sich jetzt wirklich, weil die Infos, die ich brauche, habe ich. Und jetzt kann ich konkret mit einem Experten auf der Messe konkrete Fragen stellen. Also ich, auch da sehe ich es aus meinem Punkt wieder. Ich habe nichts mehr gehasst, als Informationen über Produkte, das war früher auch in unserer Branche, immer nur auf der Messe zu bekommen, als mit Internet noch nichts war. Und dann sofort mit irgendeinem Verkäufer angetextet zu werden, so, ja, ne, wollen Sie kaufen? Nee, ich will erstmal nur gucken, mich informieren, weil woher kriege ich die Infos sonst? Ne, verstehen, ja, genau. Genau das. Ne, so kann man das halt mit neuen Ideen halt sehr gut abbilden. Man braucht halt nur die Ideen dazu, beziehungsweise die Offenheit, sowas zu machen.
Genau, ja.
So, aber ich wollte nicht das Schlusswort haben. Also du bist ja Gast. Ich will ja nicht hier, wir reden eben von Verkäufer und Zuhören. Ja gut, du hast jetzt zugehört.
Ja. Nein, ich glaube, wir haben es ja auch sehr schön angesprochen und sind mal unsere Reise jetzt im Gespräch auch gedreht oder gemacht, dass einfach das Thema Video im Bereich Vertrieb eben eine deutliche Bereicherung und eine deutliche Weiterentwicklung erfahren wird. Ne? Es wird heutzutage schon eingesetzt in unterschiedlichen Aspekten. Wir haben es angeschnitten, ob das jetzt der Zoom-Call ist, der Teams-Call, ob das das Webinar oder meinetwegen ein Produktvideo ist zu drehen, Präsentationsvorstellung in dem Sinne. Und dass das als Mittel eingesetzt werden kann im Bereich Hybrid Sales, um dann eben das richtige Werkzeug im richtigen Moment dann auch ziehen zu können. Und habe einfach die Vorteile, dass ich dem Kunden mehr und bessere Informationen geben kann, es schneller machen kann, effizienter, dass der Zeiteinsatz, der Kosteneinsatz für den Kunden deutlich geringer ist. Der Erkenntniswert schneller, um dann aus Kundensicht zu entscheiden, was ist der nächste Schritt? Macht jetzt tatsächlich ein Termin vor Ort Sinn oder ein Messetermin oder machen wir den nächsten Videocall, um es zu vertiefen? Also wir haben einfach so mal eine Bereicherung in dem Spektrum an Möglichkeiten, die wir in Vertrieb haben, die uns das Leben verbessert und erleichtert. Ja, und das ist natürlich, das müssen wir einfach denken, da müssen wir uns weiterentwickeln. Am Ende des Tages kommt es einfach darauf an, dass wir damit Erfahrung sammeln und dann wird das so völlig normal sein, wie der Telefonanruf. Ja, das ist alles eine Frage der Übung.
Die Toolbox, der Werkzeugkasten an Möglichkeiten, wird halt nochmal gewaltig erweitert durch Video und auch natürlich vielfältiger. Ja, sehr schön. Bevor wir jetzt unseren Podcast abschließen, möchte ich natürlich auch dein Buch erwähnen, was natürlich mit dem Thema Account Journey zu tun hat. Das Buch heißt Account Management Strategien im B2B-Vertrieb, Kundenwert generieren und nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufbauen. In den Shownotes gibt's dazu auch den Link, denn da gehst du auf das Thema Account Journey auch ein und erklärst auch, was es damit auf sich hat. Und ich denke mal, der eine und die andere Zuhörerin, Zuhörer wird da bestimmt neugierig geworden sein. Denn ich weiß, dass doch mittlerweile auch diverse Menschen aus dem Vertrieb meinen Podcast hören und bin mir sicher, dass das einen Mehrwert bringen wird.
Und es soll das Leben der Vertriebe ja leichter machen. Ne? Also ich meine, das Motto ist ja, hört auf zu verkaufen, sondern macht es euren Kunden leichter zu kaufen. Und das soll es letztendlich sein, damit der Vertriebler eben erfolgreicher wird und als strategischer Partner auf Augenhöhe letztendlich wirken kann. Und das ist eben in dieser Account Journey dargestellt. Das sind einfach mal aus der Historie, ich habe gesagt, ich war ja früher im Account Management, einfach Beispiele, Herangehensweisen und Methoden mittelstandsfähig gemacht, die man im B2B-Vertrieb einsetzen kann, damit der Kunde mehr hat daraus und damit der Vertriebler eben ein leichteres Leben hat. Darum geht's so.
Ja, sehr schönes Schlusswort jetzt von dir und nicht von mir. Zumindest inhaltlich. Ja, HP, vielen, vielen Dank, dass du als Gast heute dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Spannendes Danke, Thema. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass du dabei warst, dass du meinen Podcast hörst. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung in Form einer Bewertung freuen. Natürlich gerne eine Textbewertung, denn dadurch wandert der Podcast im Ranking weiter nach oben, was wiederum dafür sorgt, dass mehr Menschen ihn hören und, das ist nämlich mein Anliegen und auch das Anliegen aller meiner Gäste, mehr Menschen mit den Inhalten auch geholfen werden kann. Denn gerade Aufklärung ist bei dem Thema momentan das Gebot der Stunde. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.